ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen. Spitzenrücktritt. Die Grünen in der Krise.
Mit der Zeit ist das ja so eine Sache. Wann ist der richtige Moment, die richtige Zeit, eine Entscheidung zu treffen? Die Chefin der Grünen, Ricarda Lang, hat das gestern folgendermaßen formuliert.
Jetzt ist nicht die Zeit, um am eigenen Stuhl zu kleben. Jetzt ist die Zeit, Verantwortung zu übernehmen. Und wir übernehmen diese Verantwortung, indem wir einen Neustart ermöglichen.
In diesem Fall ist es der Neustart der Grünen an sich. Denn Ricarda Lang und Omid Nuripur haben gestern beide ihren Rücktritt angekündigt als Bundesvorsitzende der Grünen. Vor allem, weil die Partei bei diesen drei Landtagswahlen in Ostdeutschland dermaßen schlecht abgeschnitten hat, vor allem in Brandenburg. Außer den beiden ist gestern auch der komplette Bundesvorstand zurückgetreten. Und auch von der grünen Jugend hören wir ja, dass die sogar aus der Partei austreten wollen. Ob das reicht, darüber habe ich mit Hubert Kleinert gesprochen. Er ist Mitbegründer der Grünen, war unter anderem 1983 Mitglied der ersten grünen Bundestagsfraktion in Bonn. Heute lehrt er Politik und Verfassungsrecht an der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit in Gießen. Und er hat vor gut zwei Wochen zusammen mit zwei anderen Grünen einen Weckruf verfasst an seine Partei, wurde dann in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung abgedruckt. Und darin hatte er unter anderem einen radikalen Kurswechsel gefordert. Herr Kleinert, vor dem Hintergrund dieser Entscheidung gestern, glauben Sie, die haben in der Chefetage der Grünen ihren Weckruf gelesen?
Also gelesen haben Sie ihn sicher. Ob es da einen Zusammenhang gibt, darüber will ich nicht spekulieren.
Ja, wäre vielleicht ein bisschen hochgehängt, oder?
Ich will mich nicht wiederholen.
Sie haben ja da ziemlich vom Leder gezogen in diesem Weckruf. Unter anderem werfen Sie den Grünen ideologische Rechthaberei und Realitätsverweigerung vor. Woran machen Sie das denn fest?
Naja, wir beobachten ja nun schon seit, ich würde sagen, Anfang des letzten Jahres eine Abschwungtendenz der Grünen. Und da kommt viel zusammen. Das eine ist erstmal ganz sicher, ganz wichtig, das Heizungsgesetz oder was man Heizungsgesetz nennt. Die ganzen handwerklichen Fehler und auch die kommunikativen Mängel, die um das Heizungsgesetz herum entstanden sind, die sind in den Auswirkungen für die Grünen gar nicht zu überschätzen. Ich sehe das so, dass die Grünen darüber doch gewaltig bei ihrem zentralen Thema Klimapolitik an Glaubwürdigkeit verloren haben. Bis hin dazu, dass Zweifel aufgekommen sind, ob da überhaupt die hinreichende Kompetenz vorliegt. Und das ist natürlich sehr bitter für die Grünen. Das ist mal das eine.
Ganz kurz, bevor wir zum nächsten Punkt kommen. Sie haben da gerade zwei Sachen genannt, die, glaube ich, wichtig sind. Das eine ist die Kommunikation, also wie in Anführungszeichen verkaufe ich das, was ich da entschieden habe. Und das andere ist aber, Sie haben von handwerklichen Fehlern gesprochen. Kann ich das, was ich da verkaufen will, überhaupt guten Gewissens tun, wenn es doch fehlerhaft ist? Also offenbar ist es auf beiden Ebenen schiefgelaufen, Ihrer Meinung nach.
Es ist auf beiden Ebenen schiefgelaufen und diese beiden Ebenen haben sich dann gewissermaßen gegenseitig verstärkt. Man hat vollkommen verfrüht, unter einem Druck, den ich nicht nachvollziehen konnte, etwas präsentiert, was letztlich sich, muss ich schon sagen, in der Sache auch viel zu autoritär angelegt war und was von den Leuten dann auch noch so verstanden wurde, als sollte gewissermaßen jeder gezwungen werden, innerhalb des nächsten Jahres sich eine Wärmepumpe anzuschaffen. Sie werden sich erinnern an diese Situation. Ja. Das ist natürlich dann von politischen Gegnern und auch von der Bild-Zeitung noch entsprechend verstärkt worden. Insofern haben wir es hier mit einer Verschränkung von handwerklichen Problemen und von kommunikativen Problemen, die man dann selber, wenn man was Schräges in die Öffentlichkeit geblasen hat als Regierungspartei, hat man das natürlich auch nicht mehr im Griff, was dann passiert. Und das Ergebnis ist eben, dass die Grünen auf einem Gebiet, das für sie von erstrangiger Bedeutung ist, einen massiven Glaubwürdigkeitsverlust erlebt haben. Mhm. Der ist ja mit Händen zu greifen, wenn eine ökologische Partei nach außen den Eindruck erweckt, dass man vor der Klimapolitik Angst haben muss, dann kann etwas nicht richtig gelaufen sein. Und so ist es ja auch.
Es gibt ja noch ein anderes Thema. Sie sagen, dass die Grünen die Konflikte in der Gesellschaft, zum Beispiel beim Thema Migration, nicht ernst nehmen, dass sie als Politiker auch überheblich auftreten zum Teil, dass die Menschen sich bevormundet fühlen. Das klang ja auch gerade schon so ein bisschen an. Wo würden Sie da ansetzen, um diese Entfremdung zu überwinden?
Also wenn Sie jetzt auf das Thema Migrationspolitik anspielen, dann würde ich sagen, die Grünen müssen aus dieser ewigen Bremserrolle, die sie einnehmen, wann immer es um Verschärfung, um Zuwanderungsbegrenzung geht, sie müssen aus dieser Rolle glaubhaft rauskommen.
Aber gehört das nicht zur Identität der Grünen?
Das würde ich so nicht sehen. Also Zuwanderung ist sicher nötig. Das sage ich seit 40 Jahren. Aber nicht unbedingt die Zuwanderung, die wir hier haben. Und die Interessen der Flüchtlinge sind nicht nur, in vielen Fällen sind sie es, aber nicht nur Opfer, sondern es gibt auch berechtigte Interessen der Aufnahmegesellschaft. Und das muss man in ein vernünftiges Verhältnis bringen. Und ich muss einfach zur Kenntnis nehmen, dass 3/4 der Bevölkerung, je nachdem, was man für Umfragen da heranzieht, ist das so, 3/4 der Bevölkerung inzwischen den Eindruck hat, sie sind überfordert und man muss dort stärker Grenzen ziehen. Das müssen auch die Grünen sich selber mal eingestehen. Und sie müssen, deswegen sage ich ganz klar, auch sagen, es gibt Interessen derer, die schon hier sind und die nicht überfordert werden wollen. Und das sind, die nehmen wir ernst. Und das ist in der Vergangenheit viel zu wenig geschehen.
Das ist jetzt eine ganz schön lange Liste, die Sie vorgelegt haben. Ist das mit dem Personalwechsel eigentlich jetzt erledigt an der Grünen? Spitze.
Ja, sicher nicht. Ich meine, natürlich haben die beiden Vorsitzenden nicht gerade glücklich agiert in den letzten Wochen. Die Schuld für Wahlniederlagen bei den anderen zu suchen und so, das ist alles nicht gut gewesen. Von daher kann ich diesen Schritt, den ich übrigens sehr respektabel finde, gut nachvollziehen. Aber natürlich ist es nicht damit getan, dass in der Parteiführung 2 neue Gesichter stehen. Ich denke, dass es sehr darauf ankommen wird, dass im Vorfeld der Bundestagswahl sowas wie eine realpolitische Neuprofilierung stattfindet, die gerade auf diesen beiden zentralen Gebieten Klimapolitik und Migrationspolitik, und da könnte man vieles andere noch addieren, auch das Bürgergeld gehört dazu, wird sozusagen glaubwürdig, realistischer und klarer und auch ein bisschen selbstkritisch, was die Fehler, die in der Ampelregierung begangen worden sind, anlangt, auftritt. Darauf wird es zentral ankommen, wenn die Grünen aus dem tiefen Tal wieder rauskommen wollen.
Stichwort nächste Bundestagswahl. Die beiden Grünen in der Bundesregierung, Robert Habeck und Annalena Baerbock, die sind ja weiter im Amt als Minister bzw. Ministerin. Obwohl es an denen auch viel Kritik gibt, können die jetzt einfach so weitermachen?
Ich glaube nicht, dass es irgendjemandem gedient wäre, wenn man jetzt sozusagen total tabula rasa machen würde. Wenn ich es recht sehe, ist Habeck, wie immer auch angeschlagen er sein mag, seit Heizungsgesetz und das mit den VW ist nun auch ein Problem, die gesamte Wirtschaftsentwicklung. Habeck ist wahrscheinlich immer noch die stärkste Figur, die die Grünen aufzubieten haben. Wobei sich nach meinem Eindruck niemand dafür interessiert, ob Habeck nun Kanzlerkandidat heißt oder nicht. Sondern es geht eher darum, dass er wieder stärker in die Rolle des, sagen wir mal, obersten grünen Politikkommunikators, der auch in die Gesellschaft hinein neue Glaubwürdigkeit gewinnt, gerät. Also Habeck jetzt auch noch abzuräumen, wäre, glaube ich, keine gute Idee.
Eine altgediente Weisheit aus der Politik können wir gleich wieder abräumen heute Morgen. Landtagswahlen haben nichts mit der Bundespolitik zu tun. Das stimmt im Moment so gar nicht, haben wir bei den Landtagswahlen in Ostdeutschland ja gesehen. Da haben vor allem auch die Grünen viele Stimmen verloren, was nun auch Folgen hat auf Bundesebene. Der gesamte Bundesvorstand der Grünen ist zurückgetreten gestern, auch die beiden Vorsitzenden. Das kam dann doch in dieser Vehemenz überraschend für die meisten. Vom grünen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gab es in den Tagesthemen aber auch viel Anerkennung.
Es war ein sehr aufwühlender Tag für uns alle, und Ricarda Lang und Omid Nuripur haben mit ihrem Schritt große Verantwortungsbereitschaft, große Verantwortung auf sich genommen und damit uns, den Grünen, die Chance gegeben, nochmal einen Neustart hinzulegen,
sagt der Bundeswirtschaftsminister. Die Führungsriege der Grünen will nur noch kommissarisch weitermachen bis zum Parteitag im November in Wiesbaden, und dann sollen andere übernehmen. Das alles etwa ein Jahr vor der nächsten Bundestagswahl. Beunruhigt auch die Grünen hier bei uns in Hessen. Unser Reporter Tobias Lübben mit Reaktionen von der Parteibasis.
In Frankfurt haben viele Grüne einen direkten Draht zum Bundesvorstand. Noch Bundesvorsitzender Omid Nuripur kommt nämlich aus Frankfurt, und da trifft man ihn auch öfter, sagt Daniela Capelluti, die bei den Frankfurter Grünen aktiv ist.
Ja, das mit dem Rücktritt hat mich natürlich schon ganz schön geschockt. Der Omid ist ja Frankfurter, man kennt ihn gut. Wir haben ihn jetzt gerade zuletzt vor 2 Wochen auf dem Rotlindstraßenfest gesehen, und der ist stark zugewandt und er hört einem zu. So jemanden braucht man. Schade ist es auf jeden Fall. Omid ist ein guter Typ.
Das würde auch Reinhard Klapproth aus Frankfurt-Sachsenhausen unterschreiben. Aber für ihn waren Omid Nuripur und Ricarda Lang am Ende keine Idealbesetzung mehr an der Spitze.
Weil die beiden, Omid und Ricarda, keinen Optimismus mehr ausgestrahlt haben. So kann man natürlich gar nicht in die Bundestagswahl gehen.
Tatsächlich klang Nuripur zuletzt manchmal etwas verzagt. Er hat die Ampelkoalition sogar einmal als Auslaufmodell bezeichnet. Die politische Großwetterlage habe sich gerade gegen die Grünen gedreht, meint Klapproth.
Gegen so einen Tsunami können natürlich wir Grüne gar nichts machen. Wenn sich alle Leute darauf geeinigt haben, dass die Grünen auf einmal scheiße sind, dann hat man einfach keine Chance.
Er denkt dabei vor allem an CSU-Chef Markus Söder, der eine Koalition mit den Grünen kürzlich ausgeschlossen hat. Mit grünen Themen durchzudringen sei gerade schwerer als sonst. Das findet auch Anke Föhr-Harschmann aus Hadamar, die für die Grünen im Kreistag von Limburg-Weilburg sitzt. Vielleicht, meint sie, könne der Wumms an der Spitze etwas bewegen.
Es ist jetzt auch nicht die Zeit, an den eigenen Stühlen kleben zu bleiben. Vielleicht erreichen wir sogar so einen Kamala Harris-Effekt. Mit neuem, frischen Wind kommen wir in eine ganz andere Bundestagswahlkampfphase rein. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen.
Das hofft auch Heiko Debner, Sprecher der Darmstädter Grünen. Den Überraschungsrücktritt nimmt er gelassen und er lächelt ein wenig, wenn er sich die neue Grünenspitze vorstellt.
Dann ist das für mich ein Duo, das Freude an nachhaltiger Politik verkörpert und auch die Zuversicht mitbringt, dass wir das miteinander schaffen. Ich bin sehr gespannt auf die Bewerbungen, die zur Bundesdelegiertenkonferenz eingehen und wer dann unser Vertrauen erhält.
Diese Entscheidung soll jedenfalls in Hessen fallen. Beim Bundesparteitag der Grünen vom 15. bis zum 17. November in Wiesbaden. Die grüne Parteibasis wird es mit Spannung verfolgen.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Ein großer Dienst an der Partei, so bezeichnet Wirtschaftsminister Habeck den Komplettrückzug des Grünen-Vorstands. Man kann es aber auch anders sehen, als ersten Vorboten eines noch viel größeren Rückzugs, nämlich dem aus der Ampel. Als solchen versucht ja die CDU den Schritt darzustellen. Auf jeden Fall aber stecken die Grünen in einer tiefen Krise. In Kommentaren wurde der Partei Lamoyanz vorgeworfen nach den Wahlschlappen im Osten nach dem Motto »Schuld sind immer die anderen«. Bei vielen in der Bevölkerung, vor allen Dingen am rechten Rand, gibt es aber vor allen Dingen einen Schuldigen für alle möglichen Fehlentwicklungen und das sind immer die Grünen. Wie ist es zu diesem Negativ-Image gekommen? Darüber haben wir gesprochen mit dem Politikpsychologen Professor Thomas Kliche. Er war früher an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Ich habe ihn gefragt, Herr Professor Kliche, wie sehen Sie das? Ist die Parteispitze der Grünen vor allem an ihrer Außendarstellung gescheitert?
Nein, der ist daran gescheitert, dass die Ampel ein gescheitertes Projekt ist. Die Ampel hat ja einen widersprüchlichen Existenzauftrag vom Wähler bekommen, nämlich wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Also ein bisschen Transformation und dann ist dieses leidige Thema mit der Ökologie endlich vom Tisch. Aber bitte keine Konflikte, keinen Ärger, alles soll beim Alten bleiben, allen soll es nachher besser gehen. Also im Grunde eine Fortsetzung des Merkel-Kontrakts. Es ändert sich nichts und allen geht's gut. Das war natürlich immer illusorisch und nach den Daten, die wir haben, seit 15 Jahren in der Wissenschaft sehr fest haben, wird uns die Klimakrise dermaßen um die Ohren fliegen und wird dermaßen teuer werden, dass das wahrscheinlich die letzte historische Chance in Deutschland war, das einigermaßen technisch über die Bühne zu kriegen. Und in der Ampelkoalition hatten die Grünen eben die Rolle, sie wollten nach vorne, sie wollten was verändern. Die FDP hat geschrien Markt, Markt und die SPD wusste gar nicht, was sie wollte und hat ein bisschen rummoderiert.
Allerdings befinden sich ja alle Ampelparteien in der Krise, also alle haben in den vergangenen Wahlen federn lassen müssen. Nehmen wir mal die SPD in Brandenburg raus. Aber diese pauschale Ablehnung, die gibt's ja vor allen Dingen gegenüber den Grünen. Warum trifft es gerade die Grünen so hart?
Also da gibt's zwei Gründe. Erstmal ganz technische auf der politischen Ebene. Söder greift sie an, um seinem Kanzlerkandidaten Merz möglichst die Koalitionsoptionen aus der Hand zu schlagen und ihm das Leben schwer zu machen. Und die AfD greift sie an, weil sie eine Verkörperung sind, die man gut angreifen kann. Und wenn man einen Sündenbock geschaffen hat, dann prügelt man natürlich so lange systematisch auf den ein, bis alle glauben, da ist irgendwas dran. Die Schwierigkeiten stecken in der Ampel. Und nun muss man die Sache mal umdrehen und überlegen, es heißt doch immer, Politiker sollen Verantwortung übernehmen. Dann haben die sich doch jetzt eigentlich vorbildlich verhalten. Sie haben gesagt, wir sind verantwortlich. Man kann das ja mal auf andere Entscheider übertragen. Wie wäre das denn, wenn der VW-Vorstand zurücktritt und seine Boni am besten auch zurückzahlt? Das würde gleich einen schönen Klang haben. Das heißt also, das ist gar kein absurder Schritt und es ist auch nicht wehleidig oder so, sondern da ist eine Diskussion fällig und auch eine Klärung, wo stehen wir eigentlich politisch?
Den Grünen wird ja von ihren Kritikern und ihren politischen Konkurrenten vorgeworfen, eine reine Verbotspartei zu sein, den Leuten etwas wegnehmen zu wollen, ihr Auto, ihren Komfort, ihre Ölheizung. Welche Fehler haben die Grünen da in der Kommunikation auch gemacht?
Dass sie nicht gleich gesagt haben, wenn wir eine Transformation wollen, dann ist die mit Steuerung verbunden. Wir steuern jetzt auch zum Beispiel mit aberwitzigen Subventionen, die an die falsche Stelle gehen. Die müsste man mal ausräumen. Das fällt aber nicht auf, weil wir haben uns dran gewöhnt. Nein, Politik besteht ja in Verhaltenssteuerung. Transformation besteht ja in Verhaltenssteuerung. Da muss man sich zu bekennen. Und natürlich müssen Dinge verboten werden, die gemeinwohlgefährdend sind. Und da werden noch viel mehr Sachen verboten werden, wenn uns erstmal die Klimakosten um die Ohren fliegen. Da wird man auch drüber reden müssen, und das haben die Grünen ja bisher auch vermieden, dass man die Bessergestellten in diesem Land auch stärker in die Sicherung des sozialen Friedens einbinden muss, sprich in die Gesundheitsversorgung, in die Krankenkassen, im Bildungswesen, in die Chancengleichheit, aber auch natürlich ins Steuerwesen.
Heute gibt es ja noch einen weiteren Paukenschlag. Der Vorstand der Grünen Jugend zieht sich zurück und verlässt komplett die Partei. Wie kann man denn als Partei diese gegensätzlichen Pole und Forderungen überhaupt noch zusammenhalten? Denn was den einen zu viel ist an Zumutungen, das ist dann den anderen zu wenig an Verboten und an ökologischem Fortschritt.
Ja, und genau diesen Zwiespalt, der Ampel eingeschrieben ist, den müssen die Grünen als Partei austragen. Das kann man nicht zusammenhalten, es sei denn, man hat ein großes Transformationsprogramm, was sehr klar ist, wo man den Leuten sagen kann, Freunde, ja, uns wird es schlecht gehen, aber es wird uns noch viel schlechter gehen, wenn wir uns nicht drauf einlassen. Und es wird so und so viel kosten und da kommen wir so und so hin und wir können das sozial so und so abfedern. Darüber muss man offen reden, das muss auf den Tisch. Und wenn das nicht auf dem Tisch liegt, dann macht man sich angreifbar bei jedem kleinen Schritt, den man macht. Und die Ampel hatte eben keinen solchen Entwurf, sondern hat sich versucht, irgendwie durchzuhangeln, weil diese Illusion vorherrschte, dass man die große ökologische Transformation mit kleinen Schritten irgendwie schon aushandeln kann und dass es nicht diesen tiefen Konflikt zwischen Marktsteuerung und ökologischer Transformation gibt, der zunehmend deutlich wird. Der Markt richtet es nicht. Der Markt ist Teil des Problems.
Welches Bild hinterlassen jetzt diese ganzen Rücktritte in der Öffentlichkeit? Wirklich den Eindruck von Aufbruch oder eher den Grünen fliegt überspitzt gesprochen der ganze Laden um die Ohren? Große Auflösungserscheinungen aller Orten.
Wir sind im Grunde seit den Landtagswahlen im Wahlkampfmodus. Das heißt, die Parteien versuchen und werden deshalb auch die Ampel zusammenhalten, noch zu konsolidieren, was sich machen lässt. Das heißt, die politische Kommunikation richtet sich zunehmend darauf, Kerngruppen zu erreichen und Wechselwähler, die möglicherweise zu anderen gehen könnten, zu binden bzw. anzuziehen. Und das wird so bleiben. Das heißt, die Grünen zielen mit der Selbstsammlung und der Neuorientierung jetzt nicht mehr darauf, die ganze Öffentlichkeit und die Menschheit zu erreichen, sondern sie werden vor allem gucken, dass ihnen möglichst wenig von den eigenen Fällen wegschwimmen.
Jetzt ziehen die Grünen also personelle Konsequenzen. Omid Nuripur hat in seinem Statement explizit von einem Neustart gesprochen. Wie kann der Rücktritt des Parteivorstands dabei helfen, das negative Image loszuwerden? Also wie muss der neue Vorstand auftreten, damit die Grünen rauskommen aus der Krise?
Die Zeit wird für die Einsicht arbeiten, dass wir um die ökologische Transformation nicht herumkommen. Uns steht eigentlich jetzt zeitlich das Wasser schon bis zum Hals. Das heißt, die Grünen können dabei bleiben, kontinuierlich klarzumachen, Aufschieben macht alles nur teurer. Wir haben einen Auftrag, Dinge zu verändern und dafür werden wir Verhalten steuern müssen, auch mit Verboten. Und das wird ins Leben eingreifen, sonst ist es sinnlos. Sie müssen auch klar beibehalten, dass sie bereit sind, konstruktive Beiträge und Kompromisse zu schließen. Das heißt, ich glaube, wir brauchen eine Diskussion bei den Grünen über eine konstruktive Migrationssteuerung, also vor allem Ergänzung durch Integration. Und wir brauchen eine Diskussion der Folgekosten der Transformation. Das heißt also, wie kommt der Staat an neue Ressourcen? Wie kann er die Reichen und Abgesicherten einbeziehen bei Rente, Gesundheit, Steuerlasten? Und diese drohende Spannung, dass eben der Jugendvorstand austritt, dass viele enttäuscht sind, weil sie sagen, sind eigentlich gar keine Grünen, sondern Kompromissler, die muss gewendet werden in eine konsequente Politik. Und das ist ein Angebot in der Demokratie. Und wenn die Wähler das dann nicht wollen, dann müssen sie auch die Folgen tragen, dass wir weiter den Kopf in den Sand stecken und nichts verändern wollen. Und dann wird es halt am Ende eine ganz, ganz lange Rechnung.
Also eines konnten wir den beiden Bundesvorsitzenden der Grünen gestern nicht vorwerfen, dass die irgendwas schönreden. Da hat auch Omid Nuripur deutliche Worte gefunden.
Das Wahlergebnis am Sonntag in Brandenburg ist ein Zeugnis der tiefsten Krise unserer Partei seit einer Dekade. Es ist notwendig und es ist möglich, diese Krise zu überwinden.
Es läuft zumindest 99% so gar nicht bei den Grünen, schon seit einer ganzen Weile. Die klassischen Themen Umweltschutz oder der Klimawandel, die kommen bei vielen nicht mehr an, obwohl es eigentlich gerade jetzt die richtigen Themen sein müssten. Das Personal in der ersten Reihe hat es auch nicht mehr geschafft, die Menschen zu begeistern. Nach den 3 Landtagswahlen im Osten ist das nochmal deutlich geworden und deswegen haben gestern die beiden Bundesvorsitzenden der Grünen ihren Rücktritt angekündigt, neben Omid Nuripur eben auch Ricarda Lang. Die Reaktion aus der Bundespolitik hat Birte Sönnigsen im Blick, unsere Hauptstadtkorrespondentin in Berlin. Jetzt hat ja auch noch der Bundesvorstand der Grünen Jugend, das ist die Nachwuchsorganisation der Grünen, seinen Austritt aus der Partei angekündigt. Sowas hat es auch noch nicht gegeben, oder?
Jetzt kracht's doppelt bei den Grünen. Der Rückzug der Grünen Jugend war offenbar schon länger geplant, bevor klar war, dass sich der Bundesvorstand der Partei zurückziehen wird. Ich sag mal, es ist ja schon seit längerem knirscht es zwischen der Grünen Jugend und der Partei, zumindest zwischen dem Vorstand. Das ist ein Konflikt, der sich jetzt über Jahre zugespitzt hat, weil die Jugendorganisation in großen Teilen einfach nicht zufrieden war mit dem Kurs, den die Grünen in der Regierung eingeschlagen haben. Aber das ist jetzt schon ein durchaus drastischer Schritt, dass der Bundesvorstand der Grünen Jugend nicht nur sagt, wir schmeißen hin, sondern auch direkt sagen, wir verlassen die Partei und gründen einen neuen Jugendverband, eine neue Jugendorganisation, die deutlich linker ist.
Also da fliegt doch einiges auseinander momentan bei den Grünen. Gab es trotzdem den einen oder die andere, die tief durchgeatmet hat, weil die Partei jetzt eben einen Neustart hinlegen kann?
Das kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube aber, dass sich jetzt alle immer noch so ein bisschen schütteln und vielleicht auch der eine oder die andere verwundert die Augen reiben und sagen, was passiert denn da eigentlich gerade? Es ist ja durchaus so, dass die Kritik an dem bisherigen Bundesparteivorstand der Grünen deutlicher geworden ist, auch öffentlich. Das hörte man hinter verschlossenen Türen schon seit einer Weile, aber spätestens nach der Wahl in Brandenburg ist es ja auch öffentlich geworden. Also von daher glaube ich, wollte das der eine oder die andere, dass es dann jetzt tatsächlich gestern soweit ist, wird aber doch viele überrascht haben. Und jetzt ist eben die große Frage, was bedeutet das? Was bedeutet das für die Zukunft? Da stellen sich jetzt, glaube ich, sehr viele Fragen in der Partei.
Noch sind Ricarda Lang und Omid Nuripur geschäftsführend im Amt bis zum Bundesparteitag der Grünen im November. Ist nicht mehr so wahnsinnig lange hin. Wer kommt da als mögliche Nachfolger bzw. als Nachfolgerin in Frage?
Ich finde, es gibt jetzt nicht die eine oder den einen, wo ich sage, ist vollkommen klar, der wird's, diejenige wird's. Das ist, glaube ich, ein offenes Rennen. Ein Name, der immer wieder gefallen ist, ist Franziska Brandner. Die wollte auch schon mal Parteivorsitzende werden, hatte das damals erklärt. Dann sind es eben Ricarda Lang und Omid Nuripur geworden. Sie ist zurzeit Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium und eine enge Vertraute von Robert Habeck, der zwar noch nicht offiziell Spitzen- oder Kanzlerkandidat der Grünen ist, aber das doch sehr, sehr wahrscheinlich wird. Sie war eigentlich auch im Gespräch, dass sie so eine Art Wahlkampfmanagerin für den Bundestagswahlkampf werden wird. Da wird jetzt eben die Frage sein, soll es eher das sein oder wird es doch eher ein Amt an der Parteispitze? Aber ich würde sagen, die Frage ist noch offen. Ich bin sehr gespannt, wer sich da zur Wahl stellen wird, weil das ist klar bei den Grünen, die wollen jetzt nicht von irgendwem eine Lösung präsentiert bekommen, sondern das sagt die Partei immer, nee, da möchten wir selber mitreden, mit drüber bestimmen und vor allen Dingen viel drüber diskutieren.
Jetzt reden wir da über eine Partei, die Teil der Bundesregierung ist, die mehrere Ministerien leitet. Welche Auswirkungen hat denn dieser Doppelrücktritt jetzt auf die Koalition in Berlin?
Am Ende, glaube ich, wird das jetzt gar nicht so eine große Auswirkung haben. Natürlich ist jetzt nochmal Unruhe in einer weiteren Partei drin. Aber die Grünen sind eben die einzige Ampelpartei, die personelle Konsequenz zieht jetzt erstmal und sagt, ja, liebe Wählerinnen, liebe Wähler, wir haben verstanden, so soll es nicht weitergehen. Dass jetzt die Ampel für alle keine große Liebesbeziehung mehr wird, das steht vielleicht schon seit Jahren, mindestens mal seit Monaten fest. Ob sie hält, würde ich jetzt auch nicht unbedingt drauf wetten, halte ich aber auch nicht für ausgeschlossen, dass das so ist. Und ich glaube nicht, dass jetzt der Rücktritt oder der angekündigte Rückzug des Parteivorstands jetzt der Tropfen ist, der das Fass zum Überlaufen bringt. Ich glaube, da gibt es andere Sollbruchstellen im Zweifel für die Ampel. wo es dann noch knirschen und scheitern könnte. Zum Beispiel, wenn sie den Haushalt nicht hinbekommt, wenn sie sich nicht auf ein Wirtschaftspaket einigen kann oder sich eben komplett über Migrationsthemen zerstreitet.
Eine kürzere Einschätzung, sind da Neuwahlen denkbar im Moment?
Wie gesagt, denkbar ist vieles. Auf der anderen Seite, finde ich, muss man immer sagen, mit Blick auf die Umfragen, eigentlich so richtig Interesse an Neuwahlen kann dann auch keiner haben. Aber bei der Regierung würde ich jedenfalls nicht wetten.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.